Glauben wir, was wir eben gesungen haben? Dass den Kranken geholfen wird, dadurch, dass Menschen sich an das Wort Gottes halten? Dass einem kranken Volk geholfen wird, dadurch, dass Menschen sich an den lebendigen Gott halten? Für solche Gnad und Güte groß sollst du Gott billig danken, nicht laufen aus seinem Gnadenschoß, von seinem Wort nicht wanken. Dich halten, wie sein Wort dich lehrt. Dadurch wird Gottes Reich gemehrt, geholfen auch den Kranken. Wir kommen gleich auf Krankheit zu sprechen. Auf Not in unserem Volk. Wir müssen darüber nachdenken. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Es waren aber zu der Zeit etliche dabei, die verkündigten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meinet ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünder gewesen sind, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meinet ihr, dass die 18, auf welche der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, seien schuldiger gewesen als alle anderen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinen Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu den Weingärtnern: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er doch noch wollte Frucht bringen. Wo nicht, so haue ihn ab. Hier wird von zwei ganz schlimmen Begebenheiten gesprochen. Da waren jüdische Aufständische, Zeloten, die wollten die Juden befreien von der römischen Oberherrschaft. Sie wollten etwas recht Gutes tun. Aber dieser Aufstand ist nicht geglückt, sondern sie mussten sich zurückziehen, eben wahrscheinlich in den Vorhof des Tempels sich zurückziehen, meinten, da seien sie dem Zugriff der Römer entgangen. Aber Pilatus hat kurzen Prozess gemacht und er hat sie hinschlachten lassen mit ihren Opfern, die sie dort gebracht haben. Das war jetzt in aller Munde. Wem es so geht, der muss doch besonders sündig sein. Denn die Juden wussten etwas von dem Zusammenhang von Schuld und Strafe. Jesus sagt nicht, dass diese Leute nicht schuldig gewesen wären. Jesus hebt diesen Zusammenhang von Schuld und Strafe nicht auf, aber er sagt: Leute, beschäftigt euch nicht mit deren Schuld. Euch müsste es ganz genauso gehen, wenn Gott nicht noch Gnadenfrist offen ließe. In aller Munde war auch dieser Einsturz des Turmes, der auf 18 Leute gefallen war und die begraben hatte unter sich. Eine furchtbare Sache würde in unserer Bildzeitung stehen. Waren sie besonders schuldig? Jesus sagt nicht, dass sie nicht schuldig gewesen wären, sondern sagt: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Ihr seid in gleicher Lage. Das ist ein Zeichen Gottes und ihr habt dieses Zeichen, diese Warnung nur dann verstanden, wenn ihr nicht über die Schuld anderer nachdenkt, sondern über eure eigene Schuld. Ihr befindet euch in derselben Lage, in derselben Verschuldung, des gleichen Todes würdig. Ist euch das aufgegangen? Davor will euch das warnen, dass ihr umkehrt zu Gott, Buße tut. Gott gibt noch Gelegenheit dazu. Nun sind das Geschichten von früher. Gibt es solche Zeichen, die uns warnen, wie wir eben gesungen haben, Gott warnt uns für und für, auch heute? Ich glaube, dass zum Beispiel diese Plage, diese Seuche, Krebs, dass diese Plage, AIDS, solch ein Zeichen Gottes ist. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich sage nicht, dass Leute, die Krebs haben, besonders schuldige Leute wären. Es kann ganz anders sein. Sie können ganz gerecht sein in Jesus Christus. Sie können geborgen sein in ihm. Und doch dieses mittragen müssen. Der Prophet Jeremia, er hat manches mittragen müssen in seinem Volk. Er war ein Gerechter. Und er hat unter manchen schweren Dingen leiden müssen, zeichenhaft für sein Volk. Also wer herkäme und sagte, die Leute, die AIDS haben oder die, die Krebs haben, die sind von Gott besonders gestraft, weil sie schuldig sind oder so etwas. Die sagen ganz bestimmt etwas Falsches. Und trotzdem bleibe ich dabei. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Plagen, zwischen diesen Krankheiten und der Schuld unseres Volkes. Diese Plagen sind ein Hinweis auf den, der uns Leben gegeben hat. Und da sind Leute ganz schnell dabei und suchen Auswege aus solchen Plagen. Man sagt, man muss die medizinische Forschung verstärken. Und es ist ja nicht nur allein diese Plagen. Unsere Krankenhäuser sind voller psychisch kranker Menschen. Unsere Krankenkassen schaffen das bald nicht mehr. 7 Millionen Bundesbürger, 12% der Bevölkerung. Und sagt man, man muss eben mehr psychiatrische Krankenhäuser bauen. Man muss Leute, Spezialisten ausbilden. Ist richtig. Ist richtig. Aber sind da Menschen in unserem deutschen Volk, die merken, hier geht es gar nicht nur um medizinische Probleme, sondern das sind Zeichen Gottes, der uns deutlich macht, ihr seid nicht die Herren. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn ihr meint, ach, ich gehe eben zum Arzt und der repariert mich wieder. Wenn ihr meint, ihr brauchtet mich nicht. Wenn ihr meint, ihr hättet eure Gesundheit nicht als Geschenk von mir. Wenn ihr meint, ihr brauchtet mir nicht zu danken, ihr brauchtet mich nicht zu bitten, dann irrt ihr euch. Es braucht in unserem deutschen Land, es braucht in der Welt Menschen, die sich vor Gott demütigen und sagen, Herr, wir haben unsere Gesundheit für unser Gut betrachtet und haben gesagt, das managen die Ärzte schon, wenn es uns nicht gut geht. Also nicht, sind ja nicht nur die Krankheiten. Katastrophen. Kolumbien, hat das was mit Gott zu tun? Diese Flutkatastrophe, dieser Ausbruch des Vulkans? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ein Zeichen ist, dass Gott uns deutlich machen will. Nicht, dass die Leute in Kolumbien besonders schlecht wären. Das wäre ein Trugschluss. Dass Gott uns ein Zeichen gibt, ihr meint, ihr seid so sicher, ihr könntet das schon alles bewerkstelligen. Und merkt ihr nicht, wie euer Leben an einem seidenen Faden hängt? Arbeitslosigkeit, ist eine Plage, die unserem Volk ist. 2 Millionen Männer und Frauen, 8,6% der arbeitenden Bevölkerung. Die Arbeitslosen sind nicht besonders schlechte Menschen und deshalb von Gott gestraft. Wer das sagt, täuscht sich gewaltig. Aber die Arbeitslosigkeit ist ein Zeichen Gottes, ein Gericht Gottes über unser Volk. Wieder sind Leute ganz schnell dabei, Auswege zu suchen. Müssen wir auch. Jobsharing, Arbeitslosenfonds, Verzicht auf 13. Monatsgehalt, Verringerung der Arbeitslosenunterstützung, verbesserte Wirtschaftsentwicklung, Unterstützung von Firmenneugründungen und. Richtig und wichtig. Aber wir können gegen die Arbeitslosigkeit Entscheidendes tun. Wir können uns vor Gott demütigen und sagen, Herr, wir haben gemeint, wenn wir Arbeit haben, dann läuft ja alles. Dich brauchen wir eigentlich gar nicht. Hauptsache, wir haben unser täglich Brot. Es läuft ja dann alles. Und Gott wird in die Ecke gestellt. Menschen müssen darunter leiden, unter der Gottvergessenheit. Heumar von Ditfurth hat ein Buch geschrieben, Lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Und er führt darin ganz klar die Bedrohungen auf, unter denen wir stehen. Er redet von der militärischen Bedrohung der Menschheit, achtfacher Overkill und trotzdem weitere Aufrüstung. Was ist das? Was spielt sich da eigentlich ab? Alle wollen Frieden und doch wird weiter aufgerüstet. Oh, da sind Leute gleich dabei und sagen, Auswege, wir wissen sie, Einfrieren der Atomwaffen, Gespräche in Genf, gut und richtig und wichtig. Aber wenn wir das aussprechen, so ganz überzeugt sind wir wohl gar nicht mehr davon. Denn da waren schon Gespräche und da waren Anstrengungen und diese Spirale ist immer weitergegangen. Sind wir nicht da in einem Teufelskreis drin? Und ich sage das bewusst so. Ist das der Ausweg? Oder braucht es in Deutschland Leute, die sich demütigen vor Gott und sagen, wir wollten unser Leben sichern durch Macht und haben dich nicht geehrt, haben dir nicht den ersten Platz gegeben, haben nicht zu dir gerufen, Herr, wie kommen wir denn da raus aus diesem Teufelskreis? Zeig du uns Wege. Du kannst Dinge leiten und lenken. Das Volk Israel damals, sie haben sich gedemütigt vor Gott. Und Gott konnte sie vor der Macht der Feinde bewahren. Gott ist der gleiche heute. Aber wir rechnen lieber mit unseren Möglichkeiten, die wir sehen, statt mit ihm. Ökologische Bedrohung der Menschheit. Das Waldsterben, das Wassersterben, das Luftsterben. Auswege? Katalysatorautos. Tempo 100 oder Tempo 100 nicht. Industriefilter, Abwasserreinigung, Aussonderung von Giftmüll. Richtig. Aber sollten wir nicht ein bisschen tiefer blicken? Und fragen, woher kommt das? Ist das nicht eine Geisel Gottes? Dass diese Anstrengungen offenbar nichts fruchten? Ist das nicht eine Geisel Gottes? Sollten wir uns nicht demütigen vor Gott? Und sagen, Herr, wir haben das alles als unser genommen und haben so getan, als wären wir die Herren, anstatt dir zu danken für das, was du uns gibst. Zu danken für unser täglich Brot. In einer der letzten Konfirmandenstunden sprach mich ein Mädchen an und sagte, beten Sie etwa auch zu Hause beim Essen? Fand ich gut, dass sie so offen war. Und der kam das ganz komisch vor, dass da etwa Leute sein könnten, auch ein Pfarrer sein könnte, der sowas Komisches macht, sich bedankt bei Gott für das Essen. Das macht man doch heute nicht mehr. Sie hatte das offenbar nicht gelernt. Irgendwo war sie drauf gestoßen und fand das sehr eigenartig. 1985, unsere Jugend. Sollen wir uns dann wundern über die ökologische Bedrohung? Meinen Sie, Gott lässt sich so einfach in die Ecke stellen? Der Ausweg wäre, dass wir uns demütigen vor Gott und sagen, Herr, wir haben das alles für selbstverständlich hingenommen, haben gemeint, wir brauchten dir überhaupt nicht zu danken. Das käme gar nicht aus deiner Hand, das würden wir uns schaffen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, sagen nicht nur die kommunistischen Länder. Das wird hier genauso gesagt. Und so könnten wir weiterfahren, von einem zum anderen. Es braucht Leute, die sich demütigen vor Gott, die sich demütigen vor ihm, der uns Leben gegeben hat, der die Not in den Ehen sieht als ein Gericht Gottes. Ich finde so schön dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Ist ein Feigenbaum, von dem wird Frucht erwartet. Natürlich, wozu wäre er sonst gepflanzt? Gott hat uns Leben gegeben und erwartet von uns Frucht, dass unser Leben ihn ehrt. Und jetzt kann man sich fragen, ehrt mein Leben Gott? Bekommt er Dank? Wende ich mich mit meinem Gebet an ihn in der Bitte, weil ich es von ihm erwarte? Wird er geehrt, indem ich seine Heiligkeit und Herrlichkeit vor anderen bekenne, seine Liebe vor anderen bekenne? Oder wird Gott in die Ecke gestellt, auch in meinem Leben? Dieser Weinbergbesitzer, dieser Feigenbaumbesitzer kommt 3 Jahre, guckt immer wieder, keine Frucht. Und er sagt, hau ihn ab. Sinnlos, vergeudeter Platz, vergeudete Zeit. Und da ist der Weingärtner, er springt ein und sagt, lass ihn noch dies Jahr. Ich will mich um ihn mühen. Ich will um ihn graben, ich will ihn düngen. Ist Jesus selber, der sich einsetzt für Menschen, die abgehauen werden müssen. Und er sagt, lass ihn noch, ich gebe euch eine Gnadenfrist und ich will alles tun, damit ihr Frucht tragen könnt. Ihr müsst ihn nicht aus euch herauspressen, ich will alles tun. Ich gebe euch die nötigen Nährstoffe. Jesus hat sein Blut gegeben, nicht nur irgendein Dünger, Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Menschen werden, die von dieser Gottlosigkeit frei sind und dass sie mit Gott leben, ihm danken, sich von ihm führen lassen, sich von ihm gebrauchen lassen. Menschen, die ihr Leben von ihm erwarten. Dazu gibt Jesus Freiheit. Deshalb sind wir noch hier. Und jeder darf diesen Freiraum, dieses Jahr, diesen Zeitabschnitt, den Jesus uns gibt, diesen Tag heute nutzen, um sich von Jesus bearbeiten zu lassen. Ihm zu sagen, Herr, arbeite an mir. Sich vor Jesus zu demütigen und ihm zu bekennen, wo man gottlos gewesen ist. Wo man gemeint hat, wir managen das schon. Ich manage das schon mit meiner Familie. Mache ich schon. Und dann hängt man drin. Wir managen das schon in unserem Ort hier, in unserem Land. Dass man sich demütigt vor Jesus und ihm das bekennt, wo man ihn verdrängt hat und sich selber zum Herrn aufgespielt hat. Dass man sich von ihm bearbeiten lässt sich erfüllen lässt mit seinem Heiligen Geist und Frucht trägt, dass man ein betender Mensch wird, ein Mensch, der Gott Ehre gibt. Es geht ja beim Gebet gar nicht um das, was wir kriegen, sondern es geht um die Ehre Gottes. Ein bekennender Mensch wird, der dieses von der Möglichkeit der Umkehr weitersagt und so Gott ehrt, dass wir dankbare Menschen werden, die es nicht für selbstverständlich hinnehmen, was wir so haben. Gott danken. Diese Freude wird uns angeboten. Buße heißt nicht, dass wir irgendwie so ganz miese, freudlose Leute werden, sondern Buße heißt zurückkommen zu Jesus und mit ihm zu einem Leben kommen, was lohnt, was Frucht bringt, was uns und anderen, ja, was vor allen Dingen Gott Freude macht, dass wir uns da mitfreuen. Lass ihn noch dies Jahr, dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er doch noch Frucht bringen wollte. Uns ist Raum gegeben, umzukehren. Nötiger als all diese anderen Auswege, die ich genannt habe, ist, dass da Menschen sich vor Gott demütigen und dass sie anfangen, das Angesicht Gottes zu suchen, sich von ihrem bösen Wegen bekehren, von ihrer Gottlosigkeit, zu Gott sich wenden und sich von Jesus bearbeiten lassen. Da wird Frucht entstehen. Das ist gut für unser Volk, das ist gut für die Welt. Das ist gut für unsere Familien, das ist gut für unseren Ort hier, das ist gut für uns persönlich. Unverdienterweise haben wir Gnadenfrist und sind eingeladen, umzukehren zu Jesus, der uns bearbeitet, dass wir Frucht bringen. Amen.